Wir kommen jetzt zur ersten Lesung, eine Einleitung. Ah ja, genau. Zuerst kommen noch die Mitteilungen. Es gibt keine Kollekte heute. Wer das dicke Portemonnaie mitgenommen hat, darf am Sonntag das Doppelte einlegen. Am Sonntag, da lade ich euch auch noch gerade alle ganz herzlich ein, feiern wir miteinander einen Familiengottesdienst, einen Ostergottesdienst. Ihr seid alle herzlich willkommen und bringt hier alle eure Familienangehörigen samt Kinder mit. Familiengottesdienst, Sonntagmorgen am 10 Uhr. Und jetzt hören wir noch einmal ein Musikstück.
Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass wir 2024 in den Wochen vor Ostern eine kleine Predigtreihe an drei Sonntagen hatten, die sich mit den 7 letzten Worten Jesu am Kreuz widmete. Ich hatte damals die Aufgabe, die erste Predigt zu halten über die ersten 3 der 7 Worte. Die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, sind gleichsam eine Zusammenfassung seiner Botschaft, ein Vermächtnis seiner Liebe. Und es sind Worte, die vielen Worte, die uns gerade in diesen herausfordernden Zeiten im Kopf herumschwirren, vertreiben und durch gute und heilsame Worte ersetzen wollen. Gerade weil diese Worte so tiefgreifend sind, entschloss ich mich zusammen mit Sue, am heutigen Karfreitag noch einmal dieses Thema aufzunehmen. Und wir möchten euch einladen, sich auf die Jesu-Worte 4 bis 7 einzulassen. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Es ist vollbracht. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wir hoffen, dass wir nicht nur mit unserer Vernunft, sondern auch mit unserem Herzen gerade an diesem Karfreitag und hoffentlich lange darüber hinaus von der großen, kaum fassbaren Liebestat Jesu am Kreuz erneut ergriffen werden und ergriffen bleiben. Die Gedanken zu diesen letzten Worte von Jesu am Kreuz kamen mir, als ich ein Büchlein las vom evangelischen Theologen Walter Brüggemann, der an sich ein Alttestamentler war, aber der in seiner Gemeinde einen Karfreitagsgottesdienst zu leiten hatte, der 3 Stunden dauerte, entsprechend der 3-stündigen Dunkelheit, wie sie in der Bibel ausgewiesen wird. Und keine Angst, es wird es heute Morgen nicht ganz 3 Stunden gehen, aber ich habe viele Impulse von Walter Brüggemann übernehmen können für diese Gedanken zu den 7 letzten Worten Jesu am Kreuz. Mit dem Choral "Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn" aus der Johannespassion von Bach nimmt uns der Gesangchor weiter in die Stimmung des Karfreitags. Danach wollen wir dem Aufschrei Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen, uns zuwenden. Und nach dem Chorlied dürfen die Kinder mit Joel in den Kindergottesdienst. Kinder sind schon unterwegs in den Kindergottesdienst und wir widmen uns jetzt den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Wenn Sie das Lied 12 in unserem Liederbuch aufschlagen, lesen Sie im ersten Vers samt Chorus: Denke nicht, dass Gott dich je im Stiche lässt. Glaub vielmehr, dass er dich keinesfalls vergisst. Denn es zählt nicht, was du bist, vielmehr, dass treu er ist. Vertraue ihm, er liebt dich, das steht fest. Gott ist Liebe und er gibt dem alles, der ihn liebt. Er leitet ihn und schafft sein Leben neu. Im Vertrauen liegt der Weg, der allen offen steht. Denn Gott ist Liebe und er bleibt sich treu. Wir singen gerne solche tröstlichen Worte über Gottes unerschütterliche Treue zu uns. Wir feiern sie und verlassen uns darauf. Doch Karfreitag stellt Jesu Worte in krassen Gegensatz zu dieser Behauptung. Matthäus und Markus berichten uns, dass am Kreuz an jenem Freitag folgendes letztes Wort sein letztes Wort war: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sie erzählen es auf Aramäisch, damit uns nicht entgeht, dass es sich um ein wörtliches Zitat aus Jesu Mund handelt. Dieser Freitagsschrei Jesu ruft uns dazu auf, Glauben, Gehorsam und Jüngerschaft neu zu lernen. Jesus ist nicht der Erste, der weiß, was es heißt, verlassen zu sein. Er zitiert Psalm 22 aus dem alten Israel, der schon lange vor Jesus davon sprach, von dem Gott verlassen zu werden, auf den sie vertraut hatten. Und Jesus ist nicht der Letzte, der diese Verlassenheit kennt. Jenseits unserer eigenen privilegierten Existenz gibt es Menschen, auch in unserer Gesellschaft und auf der ganzen Welt, die davon wissen, wie es ist, sich von Gott verlassen zu fühlen. Etwas, das nicht beschönigt werden darf. Unsere Fernsehbildschirme sind voll von Bildern dieser Verlassenheit. Die verwahrlosten Körper der Hungrigen, endlose Gewaltspiralen, die Armen, die zurückgelassen werden. An diesem Karfreitag ist der Tag, an dem wir über die Verlassenheit durch Gott nachdenken. Wir tun dies im Gedenken an die Finsternis am Freitag, als Jesus am Kreuz hing. Wir tun dies und erkennen, dass das Leben Jesu im Gehorsam in diesem Moment ein Leben ohne Rückhalt und ohne Trost war. Doch hier möchte ich auf etwas hinweisen, das man bei dieser Verlassenheit am Karfreitag beachten sollte. Jesus schwieg nicht darüber. Er gab sich nicht der Verzweiflung oder Resignation hin. Er schrie mit lauter Stimme. Er rief nicht nur, warum hast du mich verlassen, sondern schrie mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott. Er wandte sich an den Gott, der abwesend war. Er rief Gott an. Er bestand darauf, dass Gott kommen müsse, um ihn zu erretten. Der elementarste Akt des Glaubens ist dieser Aufschrei, welcher Gott aus der Abwesenheit herausruft. Sein lautes Rufen wurde erhört. Hätte er nicht gerufen, wäre er nicht erhört worden. Er rief mit lauter Stimme und so kann er sagen, das steht im Psalm 22, hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere, du hast mich erhört. Der Evangelist Markus geht in seiner Schilderung des Kreuzestodes noch weiter. Er berichtet, dass Jesus laut schrie. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Markus 15, 38. Das Zerreißen des Tempelvorhangs geschieht im Moment von Jesu Tod und zeigt damit auf, dass ab jetzt den direkten Zugang zu Gott für Gott für alle Menschen gibt. Das Zerreißen von oben nach unten symbolisiert, dass dies das Handeln Gottes ist, nicht von Menschenhand. Das Kreuz ist ein Umbruch, mit dem die Heiligkeit Gottes ihren Platz in der Welt einnimmt. Markus geht in Vers 39 noch einmal weiter. Am Ende des Absatzes berichtet er, dass der römische Soldat, der am Kreuz Wache stand, kurz vor Jesu Tod sagte: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dies ist ein erschütterndes Eingeständnis des römischen Imperiums, das die Supermacht mit ihrem Reichtum, ihrer Macht und ihrer Gewalt nicht das letzte Wort in der Welt haben kann. Es ist ein Moment mutiger Erkenntnis, dass die Welt nicht als Supermacht oder als Imperium funktioniert, wie heute wieder viele Politiker glauben. Sie funktioniert vielmehr in Heiligkeit, die von treuen Dienern Gottes gelebt wird, an deren Spitze Jesus steht. Der laute Schrei wird sich am Ende in freudigen Lobgesang verwandeln. Doch zuvor ist es ein lauter Schrei. Es ist ein lauter Schrei für alle Verlassenen. Es ist ein lauter Schrei, der den Vorhang zerreißen wird, hinter dem sich kein Zauberer verbirgt, sondern nur der Gott der Heiligkeit, der die vermeintlich Mächtigen der Welt durch Schwachheit besiegt.
Wir singen nun gemeinsam zwei Verse aus dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Es sind ein bisschen andere Verse als in unserem Liederbuch. Ich habe den Originaltext, Verse aus dem Originaltext vom Lied von Paul Gerhardt hier aufgeschrieben.
Thank you.
Als ich anfing, viel zu oft Cola zu trinken, versäumte es meine Mutter nie, mit fester, doch sanfter Stimme zu sagen, weißt du, Wasser würde deinen Durst viel besser stillen. Meine Mutter führte mich damit zu einer ganz grundlegenden Glaubensfrage. Was sind deine wahren Sehnsüchte und welchen falschen Sehnsüchten gibst du nach? Dies ist eine Frage von unmittelbarer Aktualität in unserer maßlosen Konsumgesellschaft, in der wir endlos zu vielen falschen Wünschen verleitet und wie es in der Fernsehwerbung heißt, dazu gedrängt werden, bleib durstig, mein Freund. Jesus am Kreuz hatte Durst. Ganz offensichtlich ist Jesus im Johannesevangelium ein echter Mensch, ein Mensch aus Fleisch und Blut, der tatsächlich Durst nach Wasser hatte. Schließlich war er von den Behörden festgenommen, die ganze Nacht lang in einer missbräuchlichen Umgebung verhört und dann möglicherweise der heißen Freitagssonne ausgesetzt worden. Jesus war in diesem Moment ein Mensch in Not. Anstatt Wasser gaben sie ihm Essig, wie wir lesen. Noch mehr Misshandlung. Die Situation zeigt, dass sein Durst und ihr Angebot überhaupt nicht zusammenpassten. Sie hätten meine Mutter gebraucht, die ihnen sagte, Wasser würde seinen Durst besser stillen. Der Freitag ist der Tag, an dem Gott sich selbst im Fleisch Jesu der Realität elementarer körperlicher Not unterwarf. Diese Tatsache hilft uns zu erkennen, dass diese Veranstaltung am Karfreitag keine vorgetäuschte Darbietung ist. Es handelt sich um einen echten Menschen, der durch die Macht des Römischen Reiches erniedrigt wird und dem das verweigert wird, was er braucht. Aber natürlich wechselt die Bibel mit ihrer lebhaften Bildsprache mühelos vom wörtlichen, konkreten Wasser im Johannesevangelium zum bildlichen Wasser im Johannesevangelium, indem sie vom Wasser des Lebens spricht. Jesu Worte, mich dürstet, erinnern uns auch am Psalm 42. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Dies ist Ausdruck einer tiefen Suche nach Gott. Dies ist ein Verlangen danach, mit der Quelle allen Lebens verbunden zu sein, sich freudig auf Gott zu verlassen, Gott dankbar zu sein und für Gottes Gaben und Gottes Gegenwart empfänglich zu sein. Der Dichter von Psalm 42 schildert eine tiefe Sehnsucht nach Gott, aber auch Gottes Abwesenheit und tiefe Entmutigung, die aus dieser Abwesenheit resultiert, kommt im Psalm 42 vor. Das Erstaunlichste an diesem Psalm ist, dass er voll und ganz anerkennt, wie es ist, von Gott abgeschnitten zu sein. Mit einem niedergeschlagenen Selbst sagt er in Vers 4, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Doch der Psalmdichter lässt uns nicht einfach so stehen. Der Refrain des Psalms ist ein Aufruf, die Verzweiflung hinter sich zu lassen und zu Gott zurückzukehren. In Vers 6 lesen wir, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Der Dichter des Psalm 42 vertraut darauf, dass unstillbarer Durst nicht das letzte Wort ist. Der Durst wird gestillt werden. An diesem Karfreitag, während wir über den unstillbaren Durst Jesu nachdenken, erinnern wir uns auch an die Begegnung von Jesus mit der samaritanischen Frau am Brunnen, wie wir in Johannes 4 lesen. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Mit Jesu Wort mich dürstet, werden wir aufgerufen, das zu verwerfen, was unseren Durst nicht stillt, und aus dem lebendigen Wasser und uns dem lebendigen Wasser des Evangeliums zuzuwenden. Jetzt hören wir noch einmal ein Lied vom Gesangchor.
Thank you.
Nun, das letzte Wort, das Jesus im Johannesevangelium am Kreuz spricht, lautet: Es ist vollbracht. Das ist kein Ausdruck von Niederlage oder Resignation. Es ist vielmehr Gottes Siegeszug. Bereits an jenem Freitag vor dem Ostersonntag verkündete Jesus seinen Sieg. Sein Werk ist vollbracht. So kann Johannes schreiben: Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, er hat das getan, wozu sein Leben bestimmt war. Es war ein Sieg für die Pläne Gottes. Auch wenn seine Hinrichtung am Kreuz durch das Römische Reich in jenem Moment wie eine sichtbare Niederlage erschien, er wusste es besser und sagte es auch. Der Satz „Es ist vollbracht“ ist eine bewusste Anspielung auf Gottes dreimaliges Vollbringen im Alten Testament. In 1. Mose 2, nach den 6 Tagen der Schöpfung, als die Erde fruchtbar gemacht und gesegnet wurde, hatte Gott sein Werk vollendet. Bei Sonnenuntergang am 6. Tag sah Gott, dass es sehr gut war, und er sprach: Es ist vollbracht. Gott hat das Chaos überwunden und ruhte sich als neuer König der Schöpfung aus. In 2. Mose 40, nachdem Mose in langen, mühsamen Kapiteln die Stiftshütte für die göttliche Gegenwart entworfen und errichtet hatte, konnte er über seine Arbeit an der Stiftshütte sagen: Es ist vollbracht. Er hatte dem neuen König eine Ruhestätte geschaffen. In Josua 19, als das gelobte Land sorgfältig unter den 12 Stämmen aufgeteilt worden war, konnte Josua berichten, dass die Landverteilung abgeschlossen sei. Es ist vollbracht. So steht der Begriff Vollendung für drei Errungenschaften Gottes im Bewusstsein Israels: die Vollendung der Schöpfung und die Überwindung des Chaos. Die Vollendung der Stiftshütte und die Überwindung der Abwesenheit Gottes. Die Vollendung des verheißenen Landes und die Überwindung der Heimatlosigkeit. Und nun ist am Karfreitag ein weiterer Sieg vollendet worden. Ein weiterer Erfolg Gottes. Ein weiteres Geschenk an die Welt. Was nun vollendet ist, ist der Sieg des göttlichen Weges in der Welt, den Jesus vollbracht hat. Jesus hat den Weg der liebenden Hingabe, des Mitgefühls, der Barmherzigkeit, der Vergebung und der Großzügigkeit beschritten. An jenem Freitag hat die Macht des Todes ihr Bestes gegeben. Doch sie konnte die Kraft Gottes in der Person Jesu nicht überwinden. Der Sieg am Freitag ist der Sieg über die Macht des Todes. Die Macht des Todes zeigt sich in all dem, was uns von unserem von Gott gegebenen Leben in Fülle abbringen will. Diese Macht zeigt sich in Feindseligkeit und Gewalt. Sie zeigt sich in Kleingeistigkeit und Selbstsucht. Sie zeigt sich in Gier und lähmender Angst. Doch nun ist ihr die Macht genommen, denn Jesus hat gesiegt. Der Sieg am Freitag ist die Niederlage des Römischen Reiches und aller Reiche, auch der heutigen. die auf Gewalt und Militarismus setzen. Jesus stand vor dem römischen Statthalter Pilatus vor Gericht, doch er hat nicht kapituliert und wurde nicht für schuldig befunden. Und nun hat Rom ihn als Staatsfeind hingerichtet, doch Rom hat nicht die Macht, seine Liebe zur Welt zu zerstören. Der Sieg am Freitag ist eine Niederlage für all jene unter seinen eigenen Leuten, die sich verschworen hatten und glaubten, sie könnten sich durch Kompromisse und Manipulationen ihr Wohlergehen sichern. Und nun ist es vollbracht. Es ist alles vollbracht. Die Macht des Todes wird noch eine Weile weiterkämpfen. Aber sie hat verloren. Es ist vollbracht. Lassen Sie mich Ihnen also verdeutlichen, was es für uns bedeutet, wenn wir diese Überwindung der Macht des Todes erkennen, anerkennen und ernst nehmen. Es bedeutet, dass der Stachel des Todes verschwunden ist. Wir müssen keine Angst mehr haben, an Wert zu verlieren. Es bedeutet, dass die Macht der Schuld verflogen ist und wir keine alten Wunden der Scham mehr mit uns herumtragen müssen. Denn all das ist nichtig geworden. Es bedeutet, dass wir nicht länger aus Angst, Verlust oder Niederlage heraus handeln müssen. Es bedeutet, dass in Gottes neuer Welt, die auf uns zukommt, unser grundlegender Wert und unsere Würde nicht in Gefahr sind und wir uns nicht an die Spitze von irgendetwas hocharbeiten müssen. Wir müssen nicht einmal Recht haben und unseren Willen durchsetzen. Es bedeutet, dass wir unsere Energie nicht für uns selbst, unseren Status oder unsere Sicherheit aufwenden müssen, sondern frei sind, unseren Blick von uns selbst abzuwenden und zu erkennen, dass die verwandelnde Kraft Gottes überall um uns herum freigesetzt wurde und uns in das Werk der Gerechtigkeit für den Nächsten hineinzieht. Es bedeutet, dass der Nächste für uns im Mittelpunkt steht. Denn die neue Herrschaft Jesu ruft immer dazu auf, sich um den anderen zu kümmern. Es ist vollbracht. Wir singen miteinander das Lied 420, O Haupt voll Blut und Wunden, 2 Vers.
Zweimal im Lukas-Evangelium richtet Jesus am Kreuz Worte an den Vater. Zuerst spricht er am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und nun ruft er in seinen letzten Worten in der Erzählung des Lukas mit lauter Stimme: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Er vertraut sein Leben dem Vater an, dem Schöpfer von allem, was sichtbar und unsichtbar ist. Sein Leben stammt vom Vater und nun gibt er sein Leben dem Vater zurück. Hier geht es um volles Vertrauen und Gehorsam, um ein so großes Vertrauen in den Vater, dass er sich bereitwillig dem Vater hingibt. Wir kennen den Satz: Ich befehle meinen Geist, aber wir sollten diese bekannte Aussage nicht ausschließlich spirituell deuten, also vergeistlichen. Wenn man über das Griechische hinaus auf die alte hebräische Tradition zurückgeht, ist der Begriff Geist auch der Begriff für Atem. Wenn wir den Begriff als Geist, Atem verstehen, könnte es heißen: Ich gebe dir meinen Atem zurück. Denn in jener alten Welt war es allgemein anerkannt, dass der Atem ein Geschenk Gottes ist. Man kann den Atem nicht sehr lange anhalten. Man besitzt ihn nicht. Er ist ein Geschenk, das immer wieder gegeben wird, während wir ein- und ausatmen. Auf diese Aussage Jesu, dass er seinen Geist aufgegeben habe, schließt sich außerdem der Satz an, wie er in anderen Übersetzungen zitiert wird. Nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er seinen Geist aus. Er hatte seinen Atem, seinen eigentlichen Anspruch auf Leben, an den Vater zurückgegeben. Wir dürfen uns dies nicht mit dem geläufigen Begriff der Seele als Anspruch der Unsterblichkeit vorstellen, als ob sein Geist bei Gott wäre. Es ist genau das Gegenteil. Seine Bereitschaft, seinen Atem aufzugeben, ist eine Bereitschaft zu sterben. Er stirbt bereitwillig und gibt sein Leben Gott zurück, von dem er es erhalten hat. Bis zu diesem letzten Augenblick behielt Jesus die volle Kontrolle über sein Leben. In diesem Augenblick gibt er die Kontrolle ab und vertraut sich Gott an. Sein Leben, sein Atem wurde ihm nicht vom Römischen Reich genommen, denn es gehörte Gott, dem Vater. Jesus ist auf diesen Moment vorbereitet, denn er ist sich seiner eigenen Vorläufigkeit vor dem Vater bewusst, der in seinem Handeln absolut vertrauenswürdig ist und bleibt. Diese Hingabe steht in scharfem Kontrast zu so vielem in unserer Gesellschaft, in dem wir versuchen, den Tod mit allen Mitteln abzuwehren. Ich glaube, wir tun das, weil wir Gott, dem Vater, nicht gleich vertrauen, wie Jesus ihm vertraut hat. Wir wehren den Tod durch unsere exzessive Leidenschaft für Sport und Diäten ab. Wir wehren den Tod durch Medikamente und Vitamine und Eiweißprodukte ab, die uns jung und attraktiv halten sollten. Wir wehren den Tod ab durch unser Streben nach Unabhängigkeit, sei es in Form von Arroganz, Wut oder Gier. In unserer Gesellschaft geben wir uns nicht dem Vater hin, sondern wollen uns nach unseren eigenen Vorstellungen für uns selbst behalten. Im Gegensatz zu Jesus bilden wir uns ein, dass wir das Höchste sind und es über uns nichts mehr gibt, worauf wir zurückgreifen könnten. Jesus gibt sich hin, weil er tief in der Frömmigkeit seiner jüdischen Tradition verwurzelt ist. In Psalm 31, dem Psalm, der vielleicht auf den Lippen Jesu lag, zu diesem Zeitpunkt, den er zitiert aus Vers 6, als er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In diesem Psalm 31 beschreibt der Psalmdichter sein Leben unter Bedrohung und Terror. Wir lesen dort im Vers 16, meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich vor der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. So muss es für Jesus in jenem letzten Moment der Hingabe gewesen sein. Entgegen all den Anzeichen von Gewalt und Spott rund um das Kreuz kann er sagen, dennoch vertraue ich dir, o Herr. Ich vertraue dir entgegen allen Anzeichen der Macht des Todes. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Du bist derjenige, zu dem ich rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dennoch, meine Zeit liegt in deinen Händen. Was zählt ist, dass meine Zeiten in Gottes Händen liegen. Meine Zeiten des Wohlergehens, meine Zeiten des Gehorsams, meine Zeiten der Freude, aber auch meine Zeiten der Trauer, der Verzweiflung und des Scheiterns, meine Zeiten des Todes, insbesondere meine Stunde des Sterbens. Sie alle liegen in Gottes Hand. Lassen wir diese Worte des Psalms nochmals in uns nachklingen. Meine Zeit liegt in deinen Händen. Wir müssen uns fragen, in wessen Hände liegt unser Leben? In den Händen der Angst, der Gier, des Zorns, der Schuld oder der Feigheit? Oder in den Händen der Liebe, der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit? Karfreitag stellt auch an dich und mich die Frage, in welche Hände wir unsere Zeit legen. Kannst du mit Überzeugung sagen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände? Karfreitag, was für ein Kreuz, was für ein Jesus. Was für ein Gott. Amen. Ich lade Sie ein, noch einmal in dieser Besinnung, was das Kreuz bedeutet, das Lied 414 zu singen. Herr, im Kreuze willst du uns deine Liebe schenken. Und wir wollen ehrfurchtsvoll uns ins Kreuz versenken, heißt es im Chorus. Und ich lade Sie ein, alle die vier Strophen zu singen. Wir werden mit dem Klavier begleitet.
Jesus, auf dich schauen wir, du bist unser Leben. Jesus, dir vertrauen wir uns in dir ergeben. Herr, im Kreuz wirst du uns deine Liebe schenken. Wir wollen ehrfurchtsvoll uns ins Kreuz versenken. Auf dich schauen wir, ja, ans Kreuz geheftet. Du hast uns mit Gott versöhnt, Frieden uns gestiftet. Herr, im Kreuz willst du uns deine Liebe schenken und wir wollen ehrfurchtsvoll uns ins Kreuz versenken. Römer, wollen wir das Kreuz, Herr, du bist gestorben von der Welt und ihrer Macht. Sind wir frei geworden? Herr, im Kreuz willst du uns neue Leben schenken und wir wollen ehrfurchtsvoll uns ins Kreuz versenken. Denn im Wort vom Kreuze liegt unsere Kraft und Stärke. Jesus, voller Dankbarkeit tun wir unsere Werke. Herr, im Kreuz willst du uns dein Leben schenken und wir wollen ehrfurchtsvoll uns ins Kreuz versenken.
Wir möchten nun gemeinsam, ich hoffe, wir können es lesen, ein Gebet sprechen und die, die mögen, dürfen gerne aufstehen dazu. Gnädiger Herr, du hast für mich gelitten und bist für mich gestorben. Du hast dich für mich hingegeben, mich gerecht gesprochen, für mich den Sieg über Tod und Teufel errungen. Danke von dem ganzen Herzen. Hilf mir in deinem Kreuz nicht nur ein harmloses Symbol zu sehen, das den Hals schmückt oder einen Wand ziert. Präge den Ernst, die Tiefe und die Hoffnung deines Kreuzes in meinem Leben ein. Falte mir deinen Schmerz, aber auch die Freude über deinen Sieg vor Augen. Gib mir die Gnade, den Weg deines Kreuzes zu folgen. Ernsthaft, fröhlich, zuversichtlich und ansteckend, so dass die Menschen um mich herum dich sehen und kennenlernen. Amen. Ich möchte euch segnen im Namen des dreieinigen Gottes und wünsche allen eine segensreiche Zeit in dieser Osterzeit. Seid gesegnet und geht mit frohem Herzen hin auf Ostern zu. Amen.